Der FCM wird da mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber du siehst eben nicht diesen nächsten Schritt noch nicht, ne?
Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und bei mir Guido Hinsch.
Grüß dich.
Heute in Rot-Weiß hier vor mir.
Ja, Arsenal.
Arsenal. Die haben gut gespielt am Wochenende, ne?
Ja, das war so das Positive des Wochenendes. Da ist mein Plan aufgegangen. Ansonsten war es nicht ganz so gut.
Wir wollen hier aber, deshalb sind wir hier am Montag, die Uhr zeigt 9:01, gleich 9:02, über den 1. FC Magdeburg sprechen, über die 0:1 Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg. Vor allen Dingen über eure Anregungen und Zuschriften. Die waren nämlich sehr ausführlich, verschiedene Ansätze. Also Guido, da können wir einiges besprechen und nach vorne gucken, was da so kommt. So, du hast aber gerade schon gesagt, der Plan oder dein Plan, deine Hoffnung als FCM-Fan seit 1977, müssen wir dazu sagen, wollen wir dazu sagen, ist nicht aufgegangen, ne?
Ja, ich war eigentlich wirklich tiefenentspannt, hatte so ein Gefühl und dachte, oh, heute mal so ein frühes Tor, dann kannst du auch mal irgendwie so ein 3-4-0 wieder hinlegen und so. Ich dachte wirklich, ja, Nürnberg passt von der Gewichtsklasse her. Und vielleicht läuft das, dann habe ich eine Stunde vorm Anpfiff die Aufstellung gesehen, dann kam das erste Fragezeichen und das Spiel hat sich dann auch so entwickelt, dass ich als Fazit dann irgendwie so sage, ja, unentschieden wäre vielleicht gerecht gewesen, aber ich fand es auch nicht mal so ungerecht, dass Nürnberg am Ende gewonnen hat, weil ich fand, die haben das ziemlich clever gemacht.
Lass uns mal zwei Zuschriften besprechen, die es auch ganz gut auf den Punkt getroffen haben. Der Martin schreibt, in Schönheit gestorben und Mario, wir haben optisch gut gespielt. Aber brotlos.
Ja, ersten 20 Minuten war ja von Nürnberg gar nichts zu sehen. Da haben sie sich mal locker so hinten reingestellt. Ja, das sind ja die Sachen, das ist ja das, wir sprechen es ja immer wieder an. Ne? Es gibt so die verschiedenen Ideen, wie man den FCM ärgern kann. 20 Minuten haben sich hinten reingestellt. Das Spiel des FCM zu statisch. Ja, kaum Bewegung, keine Tiefe, nichts irgendwie Überraschendes, dass mal so ein Tempo-Dribbling, Doppelpass schnell so, passierte alles gar nicht. Und dann kommen sie vors Tor, machen innerhalb von 2 Minuten 2 Abseitstore. Das zweite war wirklich echt haarscharf. Also, boah, so, ja, und dann war klar, so wollen sie es machen. Und dann ging es natürlich auch in den Köpfen los beim FCM. Danach fand ich, war es dann zum Ende der ersten Halbzeit ziemlich ausgeglichen. Ja, und dann gab es eben aber auch Phasen, wo sich Nürnberg einfach mal so weit vorgezogen hat, dass sie so mit der letzten Reihe Höhe Mittellinie standen, wohl wissend, dass eben der FCM auch keinen Spieler hat, den du einfach mal auf die grüne Wiese schicken kannst. Forest Lauf. Und das ist eben so ein Grundproblem, ne? Und das haben die, finde ich, clever gemacht. Nürnberg kam nicht oft, aber wenn sie kam, haben die sehr ballsicher, technisch sauber sich da durchkombiniert. Ich fand, das war eigentlich ein guter Ansatz, gegen den FCM zu spielen. Und dieses Törchen, ich finde, das muss man dann auch mal anerkennen, dass es gut gespielt war, wenn da jemand Tempo hat. Aber wir können ja mal hören, was Trainer Christian Tietz dazu gesagt hat.
Dass wir natürlich auf der Außenseite das Laufduell verlieren, das ist passiert. Aber wir waren im Zentrum klein Überzahl gewesen. Alle Spieler sind einfach durchgelaufen, haben die Hinteren frei stehen lassen. Das heißt, die Situation wäre eigentlich dann gestellt gewesen. Und das ist ärgerlich. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass wir zwar heute nicht diese absolut klaren, hundertprozentigen Chancen hatten.
Ich finde, das bringst du ziemlich auf den Punkt. Ich sag mal, das war wirklich gut gespielt. Und wenn jemand so viel Tempo hat, ja, okay, man kann vielleicht irgendwie da oben arbeiten oder unten Tackling ansetzen oder wie auch immer. Aber sie haben es dann gut gelöst, haben auch dann nochmal durchgelassen den Ball und dann von hinten geschossen. Also war ein gut vorgetragener Angriff. Ich habe ja gesagt, allzu oft haben sie sich nicht sehen lassen, aber wenn, fand ich es immer gefährlich. Und Christian Tietz hat durchaus recht. Keine richtig hundertprozentigen Torchancen. Ne? Es waren so ein paar Schlänzerchen dabei, alles so aus der Distanz, halbgare Sachen.
Ja, haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt, die Sache von Ito, ne?
Ja, das war eigentlich also, so, fand ich das Gefährlichste, ne? Als er da mit dem Kopf, da überlegst du dann auch, ja, kann er den aufs Tor bringen oder nimmt er den noch runter? Also, aber der war es wahrscheinlich einfach nicht gewohnt. Immer, hör, was, ein Ball auf dem Kopf, was mache ich denn jetzt?
Also. Aber nur mal so, wie nah das manchmal beieinander ist, ne? Passt er den ordentlich rüber, was durchaus nicht so schwer gewesen. Also, ne, also für uns schon, aber für einen Profifußballer würde man es vielleicht erwarten.
Ja.
Dann trifft Nollenberger, dann reden wir hier, glaube ich, ganz anders heute, ne?
Aber wie sagt man so schön, Kopfballspiel ist nicht Itos Kernkompetenz.
Ja, absolut. Und vielleicht auch nicht von Anfang an. Ne? Muss man auch sagen, jetzt er darin bestätigt, so als Joker.
Ja, na, das ist ja das, was ich eigentlich nach dem Spiel auch gesagt habe. Ich glaube, da hat man sich vom Trainerteam wieder in einigen Situationen auch verzockt. Ich bleibe einfach dabei. Ito ist ein Mann, der muss in der 60. Minute kommen, wenn der Gegner schon ein bisschen müde ist. Und dann da Druck machen. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, da Alexander Neuenberger auf einmal in die Startelf zu beordern, weil er gegen Rudolstadt getroffen hat. Ich sehe den Ansatz wirklich nicht. Tut mir leid. Ich bin kein ganz großer Freund von Luc Castagnos, aber in so einer Situation weiß ich, ich habe da einen erfahrenen Spieler, der international wirklich, sag mal, mit vielen Wassern gewaschen ist. Und da würde ich dann zumindest noch sehen, okay, dann kann ich auch mal einen hohen Ball oder so reinspielen. Warum er dann gar nicht kommt, stattdessen dann nachher Emir Kuhinya. Ich finde das sehr, sehr fragwürdig. Leute wie ein Jason Schicker müssen da 80 Minuten auf der Bank schmoren, kommen dann, wenn, ich sag mal, gefühlt der Drops gelutscht ist, weil Barış Artık ausgewechselt wird, wenn die Mannschaft in Rückstand gerät. Ja. Also wir haben eigentlich auf dem Platz drei Führungsspieler. Ja. Das ist hinten Müller, dann Kondé und Artık für mich. So. Ne? Kondé hat im Moment das Problem, durch diese Umstellung mit zwei Leuten, die eher so ein bisschen defensiver gucken, ist er dann meistens derjenige, der als einziger ein bisschen offensiv denkt. Wenn er zugemacht wird, krankt das Offensivspiel. Das ist eben jetzt dieser neuen Taktik geschuldet. War kein gutes Spiel. Okay, kann man wechseln, habe aber jetzt auch nicht so die richtigen Alternativen auf der Bank, um diese Position neu zu besetzen. So, der fehlte dann, gehst du 0-1 in Rückstand und dann nimmst du noch Artık raus, der zwar viel gelaufen ist, bestimmt auch ein bisschen platt war, aber den Eindruck habe ich ja schon öfter gehabt, aber der kann dann immer noch mal diesen einen Pass machen, diesen einen Schuss versuchen. Den kann man dann meiner Meinung nach nicht beim Rückstand auch noch rausnehmen, ne? Und dann war es eben nach vorne gar nichts mehr. Also ich glaube, der letzte Schussversuch, das war in der 58. Minute. Und das für ein Heimspiel gegen eine Durchschnittsmannschaft der zweiten Bundesliga wie Nürnberg, das ist dann echt zu dünn. Und wenn man dann mal guckt bei diesen schönen Statistikwerten, diese Expected Goals, letzte Woche waren wir irgendwie bei 0,2 Schlag mich tot und diese Woche bei 0,4. Da sieht man, wo es im Moment krankt. Ein Gegentor kannst du immer kriegen. Da ist nichts zu meckern. Ja klar, hätte man das irgendwie verteidigen können. Ich sage, es war auch gut gespielt. Aber wenn eben nach vorne so wenig passiert und das jetzt schon zwei Spiele hintereinander, muss man vielleicht überlegen, ob dann nicht doch irgendwie wieder so ein bisschen Richtung Spektakel gedacht werden sollte.
So, jetzt hast du ganz viel angesprochen.
Tut mir leid.
Nee, alles gut. Wir gucken jetzt mal, wo wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Der Michael schreibt, haben wir auch schon angesprochen, Bockhorn muss den Nürnberger noch vorm Strafraum wegblocken oder zumindest einen Zweikampf erahnen lassen. Wegrätschen ganz einfach. Siehst du das genauso?
Ja, irgendwas musst du versuchen. Ne? Also, aber ich weiß eben auch nicht, wie fit ist Herbert Bockhorn gewesen. Ja, man hat ja mal gehört, oh, der war eine Weile verletzt, hat ein paar Kilo verloren. Weiß ich nicht, hat er im Moment die Power. Dann wollte das wahrscheinlich sauber lösen, obwohl der FCM in dieser Saison schon so viel Gelbe und Gelbrote und was alles gekriegt hat, wäre auch egal gewesen, den einfach zu faulen. Ja, aber Ist er denn eben auch? Das war ja auch ein Resultat der Wechselei. Ne? Also Bell war ja erst auf der Seite, der hätte vielleicht das Tempo gehabt, damit zu gehen. Bockhorn hatte es in der Situation nicht. Ja, kann man dann spekulieren. Ja, irgendwas muss man machen. Aber Christian Tietz hat ja auch gesagt, theoretisch waren da hinten auch noch Jungs da, die es dann auch nicht hingekriegt haben. Und dann fängst du dir eben auch mal so ein Ding.
Und Can Osun ist jetzt auch nicht der schlechteste Spieler, ne? Gerade ziemlicher Hype.
Ja, ich fand ihn jetzt während des Spiels insgesamt nicht sonderlich auffällig. Aber wenn du am Ende das entscheidende Tor machst, dann stehst du immer wieder in den Schlagzeilen. Ne?
So, und der Jens schreibt, ich denke, wenn wir, also jetzt sind wir wieder beim FCM, einen richtigen Stürmer, einen richtigen torhungrigen Vollstrecker haben, verlieren wir dieses Spiel niemals.
Ja, das habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt. Gefühlt spielen wir ja seit Monaten ohne einen richtigen, echten Mittelstürmer. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem. Naja, natürlich ist das ganze System auch eher so angelegt. Wir versuchen uns da irgendwie durchzukombinieren und Steckpässe und Doppelpass und Dribblings und so weiter und so fort. Flanken sind da eigentlich gar nicht so groß vorgesehen, aber wenn ich ein einfaches Tor machen kann, warum nicht auch mal mitnehmen? Ja, aber da musst du natürlich eben die Leute haben, die da auch hingehen. Und so einer ist Alexander Neuenberger nicht. Ich habe irgendwo gelesen, hatte nicht mal 10 Ballkontakte oder was auch immer in über 70 Minuten. Und ein Emir Kuhinya, weiß ich nicht. Also ob das die Lösung ist. Und ich finde es wirklich problematisch, so aufzustellen. Wie gesagt, Ito hatten wir schon angesprochen. Ja, das ging jetzt einmal gut, dass er schon mal in der ersten Halbzeit getroffen hat, aber generell ist es ein Spieler, wo ich sage, der kann nicht so viele Minuten, weil er nach hinten eben auch nicht so viel macht, aber bring ihn einfach immer nach einer Stunde und dann lass ihn jeden zweiten Ball ins Dribbling gehen und dann wird das auch irgendwie was, wenn der Gegner ein bisschen müde gespielt ist. So muss er in der ersten Halbzeit auch ein paar Wege mehr mitgehen, was ihm nicht so gefällt, wird dann selbst auch müde und ist dann eben auch im Dribbling nicht mehr so konzentriert, weil ich auch immer das Gefühl habe, am besten ist dann, wenn er ins Dribbling geht, dass er auch wirklich selbst zum Abschluss kommt mit seinen Passversuchen. Das ist dann meistens auch nicht so gut, aber ich bin eben der Meinung, wir haben zu Beginn der Saison ganz gut funktioniert mit Attic auf der linken Seite, Schicker über rechts und dann eben Mittelstürmer Schuler oder Castaños da rein. Und dann ist die vorderste Front, glaube ich, auch besser besetzt. Jetzt zuletzt hatten wir diese Variante mit Elhan Kouri und Ito auf links zu Beginn. Die beiden haben gut harmoniert. Ja, aber wenn dann Attic irgendwo die meiste Zeit dann rechts steht, dann ist er auch weg vom Geschehen. Ja, dann muss er sich darüber ziehen. Dann ist die rechte Seite relativ verwaist. Dann ist da irgendwie dieser einsame Außenverteidiger in Anführungsstrichen, der dann da die Seite hält. Und da macht man sich, glaube ich, das Leben selber ein bisschen schwer. Und wenn du dann eben so einen Neuenberger da hast, der dann auch nicht so richtig weiß, was mache ich jetzt in diesem ganzen Gefüge hier, dann krankt das eben nach vorne. Aber es ist eben auch der Sache geschuldet, dass eben in der Winterpause das System insofern verändert wurde, dass die Defensive stimmen soll. Jetzt kann man sagen, ja, hat im Großen und Ganzen ja auch wieder funktioniert gegen Nürnberg, ne? Also ja. Es war jetzt nicht viel. Es war, wie gesagt, dieses eine, sag mal, das erste war relativ klar, das Abseits-Tor, das zweite war wirklich haarscharf, wo ich auch sage, haben sie wieder sehr gut gespielt. Und dann eben dieser Konter, der dann wirklich schnell vorgetragen war. Viel mehr hat man nicht zugelassen, ja. Aber das war eben auch, weil Nürnberg das auch nicht unbedingt wollte, ne? Das war eben Teil des Plans von denen, wir warten hier ab und gucken und dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann versuchen wir es einfach schnell zu machen. Das ist ja eben ganz oft auch schon in Spielen so gewesen, wenn man das immer sieht, ne? Der FCM, der kombiniert und spielt den Ball nochmal hin und her und kreuz und quer. Und die Gegner, die warten auf einen Ballverlust und dann geht das mit drei Stationen und dann stehen die auf einmal vor dem Tor. Und unterm Strich ist es dann so, dass sie dann meist gefährlicher aussehen als der FCM. Dann fragst du dich immer, ja, Aufwand nutzen, ne? Was ist da los? Aber das ist gewollt und dann ja müssen wir das eben akzeptieren. Ich selbst bin, habe es auch schon wieder jetzt so am Wochenende gesagt, ich selbst bin immer ein großer Freund eigentlich auch dieses Fußballs gewesen, versuch so schnell wie möglich nach vorn zu kommen, ne? Einfach so ein bisschen, nimm dich zurück, warte auf deine Chance und dann knallhart schnell Umschaltspiel, finde ich persönlich irgendwie besser. Aber die Handschrift von Christian Tietz ist eben dieser andere Art von Fußball. Und wenn das dann eben ja nicht irgendwie dazu führt, dass du Chancen kreierst, dann ist es auf Dauer so ein bisschen, ja,
oh. So, der Dirk schreibt, es hat sich viel auf Alexander Neuenberger eingeschossen, deshalb stellvertretend mal diesen Kommentar. Mit Neuenberger im Sturm hätte man eventuell auch mit 10 Mann beginnen können und er hätte da nicht im Weg gestanden. Das war nichts, gar nichts. 74% Ballbesitz, vielleicht gibt es ja dafür mal Trostpunkte.
Ja, aber das ist ja auch so eine Sache, die wir schon mal angesprochen haben. Also man fragt sich ja manchmal, wie kommt das jetzt dazu, dass irgendein Spieler da aufkreuzt? Also manche Leute sind überhaupt nicht im Kader, auf einmal in der Startelf. Andere spielen eigentlich Startelf, sehen ganz gut aus, auf einmal spielen sie gar keine Rolle mehr. Also das ist nicht nachzuvollziehen manchmal für mich. Also ich glaube auch für viele andere so auf der Tribüne, wo du sagst, oh, wo kommt jetzt dieser Gedanke her? Warum ist das so? Ne? Also schwierig, ja, wenn es dann mal irgendwie funktioniert, dann sagst du, okay, der Trainer hat recht, aber es hat leider zu selten funktioniert jetzt mit, ich sag mal, irgendwelchen besonderen Überraschungen.
Der Enrico schreibt, interessante Anregung, wie ich finde, da war sie wieder, die Sturheit unseres Trainers. Die Idee mit einem schnellen Stürmer im Sturmzentrum ist nicht aufgegangen. Aber statt nach 45 Minuten zu korrigieren, wird so weitergespielt. Immer wenn es einen Schritt nach vorn gehen kann.
Ja. Hat für mich auch zu lange gedauert, bis dann Wechsel vollzogen wurde. Also hab dann schon mal so ein bisschen geguckt in der Halbzeitpause. Nee, rührt sich noch nicht so richtig was. Dann dachte ich, oh, 60. Minute, immer noch nicht. Ja, also für mich auch zu spät gehandelt dann, ja.
Man muss auch sagen, aber natürlich auch ein bisschen Pech dabei, dass Brian Teixeira sich gleich verletzt hat, ne? Bänderriss.
Ob er der große Heilsbringer ist, wissen wir nicht, ne? Aber ja, es wäre zumindest eine Alternative, die mal interessant wäre. Ja, wir müssen uns gedulden. Keine Ahnung, wie lange das da jetzt noch dauert. Ja, aber es ist ja auch, sich da jetzt irgendwie drauf zu versteifen. Ja, das war ja eben wie gesagt, in der Winterpause, glaube ich, auch eher so eine Nummer, wo alle oder Volke Stimme ruft nach Verstärkung im Sturm, lass uns was machen und naja. So. Bisher konnten wir uns dazu noch nicht äußern.
Jetzt haben wir ganz viel über Stürmer gesprochen, da sprechen wir auch schon gefühlt seit Jahresbeginn drüber. Mhm. Aber der Johannes schreibt, ich finde solche Aussagen wie wir brauchen einen Stürmer absolut schwachsinnig. Nürnberg oder St. Pauli zeigen, dass man auch ohne Zielspieler mit 10 Saisontoren in der vordersten Reihe erfolgreich spielen kann. Nöllenberger hätte ich persönlich auch nicht aufgestellt, aber an ihm allein lag es nun auch nicht. Allgemeine Abschlussschwäche, schwacher Tag von Artig. Er war es die fehlende Kreativität auf der Achterposition. Kondé wie schon seit Wochen unterirdisch. Das finde ich persönlich weitaus fragwürdiger, ihn Woche für Woche von Anfang an aufzustellen, als den Einsatz von Nöllenberger. Hast du auch vorhin schon angesprochen, die Rolle von Amara Kondé.
Ja, das ist ja im Prinzip, ist es ja jetzt so, natürlich ist das alles sehr, sehr variabel, was der Trainer sich da vorstellt. Aber, sag mal, nüchtern betrachtet hast du jetzt 4 Leute, die jetzt, sag mal, den Auftrag haben, für Offensive zu sorgen. Ja, natürlich kommen die Außen dann auch mit dazu und dann hinten so das Mittelfeld noch variabel. Aber, sag mal, sind dann 4 Leute. Wir haben es angesprochen, so einen richtigen Mittelstürmer sehen wir im Moment nicht. Also bleibt eben auch vieles so an diesem offensiven, einzigen offensiven Mittelfeldspieler hängen und das haben natürlich die gegnerischen Mannschaften auch gesehen und wenn du da eben drauf gehst, ist es schwierig. Wir haben es auch angesprochen, der FCM hat sich so ein bisschen auf die linke Seite zuletzt verlagert, das ist dann auch klar, was da passiert. Artig ist dann oft außen vor, deshalb kann er eben auch zurzeit, glaube ich, nicht ganz so glänzen, weil wenn er da auch noch rübergehen würde, dann ist da eine Seite komplett verwaist. Also es ist eine schwierige Gratwanderung, aber ich bin grundsätzlich schon bei der Entscheidung des Trainers da zu sagen, in der Winterpause, Defensive ist wichtig, das wissen wir, das ist erstmal die Grundlage wirklich für die Meisterschaft. Klar, wenn es ein Alles-oder-Nichts-Spiel ist, dann kann man das noch anders sehen, aber auf Strecke ist es eben wichtig, die Defensive zu stärken. Ja, nur ist es ja im Moment eben auch so, im Mittelfeld, was hast du für Optionen jetzt noch, ne? Also Krempicki fällt ja auch aus, du hast dann, kannst dann sagen, ja okay, willst du den Jacker ein bisschen offensiver spielen lassen? Ich finde auch immer noch mehr, er tut etwas weiter hinten der Mannschaft gut. Mit Balleroberung ist auch derjenige, der dann immer mal so diesen einen Pass durchaus zu bieten hat. Aber grundsätzlich würde ich ihn auch jetzt nicht so unbedingt so als offensiveren Grundtyp einschätzen. Dann hast du vielleicht noch die Option zu sagen, okay, dann ziehst du Artig irgendwie vielleicht mit ins Mittelfeld zurück und besetzt die Außen- und das Sturmzentrum dann anders. Das ist im Moment so ziemlich die einzige Alternative, wenn ich das so spielen will, wie der Trainer es im Moment möchte, mit 2 Mittelfeldleuten, die eher so den Rückwärtsgang im Blick haben. Dann.
So, der Jan hat das nochmal zusammengefasst. Keine Eier, komische Aufstellung, Kondé und Nacker außer Form und etwas Glück für Nürnberg. Ab jetzt nur noch Endspiele.
Ah ja.
So nicht,
das ist
oder?
Wieder dieses Schwarz-Weiß. Ja, ich sag nach wie vor, der FCM wird da mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber
wollen wir mal kurz auf die Tabelle gucken? 6 Punkte Vorsprung auf ersten Abstiegsplatz, noch 9 Spiele.
Plus ein gutes Torverhältnis,
das stimmt.
Ja, ja. Naja, es wird reichen, aber es ist für mich jetzt schon abzusehen, du siehst eben nicht diesen nächsten Schritt noch nicht. Ne? Also wir haben es ja schon angesprochen, so diese Rückrunde machte ganz viel Hoffnung, dann auch der Start in die Saison. Aber jetzt eben so auf die ganze Saison gesehen, verwischt eben auch dieser Eindruck wieder. Ja, natürlich hast du immer wieder so eine Highlight-Sachen dazwischen. Ja, wie hattest dieses Schützenfest gegen Hertha in der Hinrunde, du hast jetzt Schalke mal, aber diese Konstanz und so, dass du jetzt siehst, aha, da ist jetzt die nächste Entwicklungsstufe erreicht, das fehlt mir jetzt insgesamt immer noch. Ne? Und ich glaube, jetzt vielleicht am Ende der Saison, dass vielleicht jetzt mal so eine größere Rotation dann im Kader auch eventuell anstehen könnte. Könnte ich mir zumindest jetzt vorstellen. Weil man jetzt gesehen hat, wie es über die Saison läuft. Jeder hat eigentlich seine Chance gekriegt. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass die Neuverpflichtungen in dieser Saison jetzt im Großen und Ganzen nicht der große Bringer waren. Am entscheidendsten vielleicht jetzt sogar, wenn man sieht, die Rückkehr von Tobi Müller, die sich sehr positiv bemerkbar gemacht hat. Ne? Hugonet hat nach einem wirklich starken Beginn jetzt aufgrund seiner gelb-roten roten Karte da und Verletzungen und so jetzt auch keinen Stammplatz mehr sicher, wirkte auch in den Spielen, die er jetzt gemacht hat, nicht mehr ganz so überzeugend. Und wenn ich da so einen Strich drunter mache, na, dann ist eben die letzte Transferperiode nicht so von Erfolg gekrönt gewesen. Und ich glaube, da muss man jetzt vielleicht dann in diesem Sommer so einen größeren Maßstab nochmal nachkorrigieren.
So, das wird uns in den nächsten Wochen noch begleiten, da bin ich mir sicher. Aber wir haben jetzt viele kritische Kommentare vorgelesen. Lass uns mal schließen mit einem positiven. Die gab es tatsächlich auch. Der Olaf hat geschrieben, es hätte auch 2-0 für uns ausgehen können, wenn Ito und El Hankouri treffen und Bockhorn den Ball wegrätscht. Sie haben gut gespielt, aber leider kein Glück gehabt. Man kann immer mal ein Tor fangen. Wir müssen einfach die Chancen besser verwerten.
Ja, ich sehe es ja grundsätzlich auch nicht so negativ. Natürlich war ich auch irgendwie sauer. Es verdirbt mir ja immer noch die Laune, wenn der FCM verliert.
Hast du es denn eigentlich am Samstag ausgehalten? Du hast dich ja letztes Mal beschwert, dass das zu spät ist, 20.30 Uhr.
Ah, es ging dann. Ich habe mich hier erst noch im Funkhaus eine ganze Weile aufgehalten, war dann relativ kurz zu Hause und wir sind etwas früher losgegangen und dann ging das dann doch alles schon. Aber nein, ich will es auch gar nicht so sehr negativ sehen. Also es war ja jetzt auch nicht so ein großer Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Ne? Das ist dann auch einfach die Portion Glück, die dir dann vielleicht manchmal fehlt. Aber eben, ich sehe eben trotzdem aber eben die Möglichkeiten, wo man schon grundsätzlich was anders hätte machen können. Aufstellung, Auswechslung, taktisch eher handeln, so verschiedene Sachen. Aber es ist ja, das Positive bleibt ja einfach, der FCM hat wieder nicht allzu viel zugelassen. Ja, der FCM hat den Gegner wieder ganz gut bespielt. Aber es fehlt eben im Moment vorne, ne? Also sowohl an Ideen als auch an wirklich guten, klaren Abschlüssen. Und da müssen wir jetzt wieder hinkommen. Mal schauen, was jetzt in der nächsten Woche wird, wer dann da vorne sich ausprobieren darf. Keine Ahnung jetzt, wer am letzten Wochenende in der zweiten getroffen hat. Ich will es nicht schlecht reden. Ich glaube, der FCM, der wird einfach auch wiederkommen und der wird die nötigen Punkte auf jeden Fall holen, um auch nächsten Jahr wieder dabei zu sein.
Kontenance, Guido, bitte. Ja. Also ich denke, Lukas Schuler kehrt zurück und wird wahrscheinlich dann auch spielen. Lass uns nochmal gucken. Ja. Gegen Karlsruhe, in Karlsruhe, die stehen auf dem 9. Platz, relativ solide Saison. Mhm. 4 Punkte vom FCM, am Wochenende zwar verloren, 0-1 gegen Kiel, aber davor zweimal 4-0 gewonnen gegen Fürth und Kaiserslautern.
Auch in Hamburg 4 Tore erzielt. Also wenn die mal, ne, dann aber richtig. Ja, es ist auch wieder so eine Truppe, der eben auch eins fehlt, die Konstanz. Ne? Also sie haben tolle Spiele schon hingelegt, klare Siege eingefahren. Aber wenn wir eben schauen, so viel mehr Punkte haben sie eben auch nicht über die Saison gesehen. Und hier war es ja, glaube ich, noch ein Unentschiedener in der Hinrunde. Ja, also da hatten sie, glaube ich, auch nicht allzu viele Möglichkeiten. Da war auch, glaube ich, dieses Weitschusstor, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Ja, also ansonsten war da, glaube ich, nicht allzu viel von denen. Und ja, da wird es wieder auf die Defensive ankommen. Dann wird es der FCM hoffentlich so machen wie Nürnberg, hinten nichts zulassen und dann eben vorne dieses eine Tor mehr machen als der Gegner. Hoffe ich einfach drauf. Ich bin da weiterhin, wie gesagt, ganz optimistisch und ich glaube schon, dass die Trainer das auch jetzt irgendwie gesehen haben, dass man da vielleicht nochmal was nachjustieren muss. Und dann lasse ich mich einfach überraschen und bin da doch relativ optimistisch, dass zumindest ein Punkt aus Karlsruhe dann die Heimreise mit antreten wird. Also ich bin noch nicht wieder im depressiven Schwarzmalbereich.
Das ist sehr schön. Es wird doch langsam Frühling. Ja, Guido. Also von daher können wir positiv sein. Vielen Dank für deine Expertise.
Sehr gerne.
Wir hören uns nächste Woche nochmal, bevor wir dann beide eine Woche Urlaub machen, weil der FCM spielt ja auch nicht.
Ja.
Na, dann haben wir auch nichts zu tun.
Legen wir auch mal die Füße hoch.
Danke euch da draußen für eure Fragen. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte bei Spotify, iTunes und Co. Hört gern auch in der ARD Audiothek rein. Lasst uns überall, wo es geht, 5 Sterne da. Und ansonsten kommt in unsere Facebook-Gruppe. Es lohnt sich, wie ihr heute wieder gehört habt. Neues vom Krügelplatz. Und bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
Ciao.
Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.